So, ich brauche erstmal einen schönen Platz, wo ich Sie alle sehen kann. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Harald hat es schon gesagt, zur Stunde der toten Augen. Schön, dass Sie den Tag überstanden haben. Ich werde mich bemühen, in 45 Minuten fertig zu sein. Fragen bitte dann am Stand, stehe ich Ihnen gerne noch zur Verfügung. Ich habe auch nicht die Absicht, einen derart fundierten Vortrag mit absoluter Gründlichkeit zu halten. Ich möchte Sie einladen. Ich möchte Sie einladen in einen kleinen Ausflug in alles, was die meisten von Ihnen mit Sicherheit schon lange, lange hinter sich gelassen haben, in das Fachgebiet Heimat und Sachkunde. Und ich möchte einige astronomische Irrtümer beseitigen, wo ich denke, die meisten Menschen sind diesen astronomischen Irrtümern irgendwann mal aufgesessen. Und wenn ich sehe, wie viele Zuschauer heute da sind, können wir dort bei vielen korrigieren. Und wenn sie alle als Multiplikator wirken, wäre das eine gewaltige Erfolgsquote. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Ansonsten hoffe ich, dass es für Sie nicht so anstrengend wird. Wir kriegen es irgendwie in die Reihe und Sie müssen auch vor dem Gerät, was ich hier aufgebaut habe, keine Angst haben. Ich will damit nichts Böses tun. Ich brauche es nur, um manche Dinge einfach besser zu zeigen. So, steigen wir ein in das Thema. Vielleicht noch zu meiner eigenen Herkunft. Ich bin 40 Jahre Lehrer am Gymnasium gewesen, habe die Fächer im Wesentlichen Mathematik, Astronomie und Physik unterrichtet, bin aber jetzt schon ein paar Jährchen retired. Also kann ich mir es leisten, solche Vorträge zu machen und mich dort noch an meine Dienstzeit gut zu erinnern. Das Thema ist super formuliert, Orientierung am Himmel und auf der Erde, klassisch und modern. Ob wir das ein bisschen übertrieben haben, müssen Sie hinterher einschätzen, will ich mich nicht dazu äußern. Denn es ist ja so, dass sich moderne Menschen nicht verlaufen. Haben Sie schon mal gesehen, dass sich ein moderner Mensch in einer Großstadt verläuft heutzutage? Passiert doch gar nicht. Sie haben alle Ihr Smartphone mit. Da braucht doch die gucken ja gar nicht mehr auf die Straße. Die haben das Ding in der Hand, laufen durch die Stadt und wenn man Pech hat, wird man umgerannt, nur weil das Smartphone den richtigen Weg bringen musste. So, es gibt mittlerweile ganz tolle Apps zur Führung oder auch zur Verführung. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Wir müssen mal gucken, wie ich das Ding hier starten kann. Das ist ja mittlerweile so perfekt und so ausgereift. Sehen, ob das Bild kommt, was ich haben wollte. Da sehen Sie, das zeigt mir sogar den Weg zum Bäcker. Also ich brauche nicht mal drüber nachzudenken, wie ich zu Hause bei mir auf der Dorfstraße die drei Schritte zum Bäcker komme, sondern der zeigt mir das auf meiner Karte. Dann kommt ein Text, wenn ich es richtig einstelle, kriege ich sogar eine Ansage, wo ich lang zu laufen habe. Also moderne Menschen können sich einfach nicht verlaufen. Das geht überhaupt nicht, ist nicht möglich. Was soll dann dieses komische Thema, ne? Machen wir mal weiter. Es gibt noch weitere Gründe. Kompass, so ein Quark, sowas gab es doch früher. Ich habe auf meinem schicken Smarty eine Kompass-App. Ach, der ist ja nicht nett zu mir, der Kollege. Sowas haben Sie alle. Ne? Ich denke mal, wer mit seinem Smartphone richtig umgehen kann, der hat eine Kompass-App und die führt uns. Allerdings bei Sonnenlicht geht der Ärger schon los. Da kann ich die Ziffern nicht lesen. Ich vermute mal, die letzte Reihe kann sie auch nicht erkennen. Ne? Ich komme da nochmal auf die Gradzahl zurück. Wir brauchen es leider nochmal. Lässt sich nicht vermeiden. Aber wozu Kompass, wozu Orientierung? Und das Letzte, das lasse ich extra blinken hier. Jeder Autofahrer hat ein Navi im Auto. Ich kann mich gut erinnern, es ist noch nicht lange her bei uns, hat ein Autofahrer auf dem Elsterdamm eine Tankstelle gesehen, ist auf dem Elsterdamm entlang gefahren und stand plötzlich bis zur Scheibenhöhe im Wasser, weil die Tankstelle auf der falschen Seite des Flusses war. Aber sein Navi hat ihn geleitet und er ist ihm treu glaubend gefolgt. Also das sind so die Hindernisse, wo ich sage, ganz so schön ist es nicht. Aber was machen wir denn, wenn wir mal kein Netz haben? Oder wenn der Strom in meinem Akku erschöpft ist? Heute hat mir jemand gesagt, passiert mir nicht, ich habe 7300 Milliampere-Stunden. Ja, was soll's, ne? Es muss ja nicht unbedingt eine einsame Insel sein. Aber wenn Sie sich im Allgäu bei einem Waldspaziergang richtig verfranzen, Netz ist nicht da und genau in dem Augenblick ist der Akku leer, dann nützen Ihnen Ihre gesamten modernen Kommunikationsmöglichkeiten nicht. Und deshalb kommen wir jetzt zu der Geschichte, wo ich gesagt habe, eher klassisch, ich bin eher der klassische Typ. bei der Hemmerlee gibt's, weil wir dachten, heute sind viele Pfadfinder da, kriegt jeder einen kleinen Kompass in die Hand. So, und da ich denke, wenn ich jetzt hier einen Kompass hochhalte, sehen Sie den hinten sowieso nicht, habe ich den fotografiert. Das ist ein Marschkompass. So sah früher ein Marschkompass aus. Ich hoffe, Sie können nicht allzu viele Einzelheiten erkennen, denn dieser Kompass ist verräterisch. Dazu komme ich später noch. Wir wollen erst mal gucken. Ich denke, die meisten wissen noch, was ein Marschkompass ist. Und der funktioniert unabhängig vom Strom. Der macht mir überhaupt keine Mühe. Er hat nur eine kleine Falle, die werde ich nachher noch mal zitieren müssen. Also wir kommen noch mal zu einem ähnlichen Bild. Der Kompass, der geschenkt wird, funktioniert hervorragend, hat aber keine Marschrichtungszahlen oder sowas. Ne? Hat 40 Cent gekostet. Das ist das, was sich der Artis gerade noch leisten konnte im Gratis-Segment für alle Pfadfinder, die auftauchen. Dorothee hat vorhin schon gelacht. Auch astronomische Kenntnisse können hilfreich sein. Da möchte ich ein bisschen aufbügeln, was Sie schon lange vergessen haben, was Sie aber alle mal gewusst haben. Wenn ich meine Schüler gefragt habe, kam immer die Sache mit dem Moos. Also wenn ich mich im Wald orientieren muss, gucke ich, wo ist die Seite mit dem Moos. Gucken Sie sich die Bäume an. Es gibt mittlerweile Bäume, die sind rundherum bemoost. Also das haut nicht hin. Im Großen und Ganzen, Theorie ist richtig, das ist die Nordwestrichtung. Aber so tatsächlich verwendbar ist dieser Super-Tipp nicht. Aber eins ist natürlich verwendbar, das könnten Sie verifizieren, schauen Sie sich Kirchen an. Und ich habe, muss ich echt sagen, in 40 Jahren Astronomie immer gesagt, schaut euch jedes Kirchengebäude an, die Orientierung ist Ost-West. Auf der Ostseite befindet sich der Altar. Ich war am Montag mit meiner Gattin in Lindenberg im Allgäu. In Lindenberg im Allgäu steht eine wunderschöne Pfarrkirche mitten im Ort. Die hat den Altar auf der falschen Seite. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich 40 Jahre gelogen habe. Aber im Großen und Ganzen geht es. Ne? Die Ost-West-Orientierung stimmt, nur der Richtungssinn haut nicht genau hin. Es ist eben peinlich. Wenn man in die falsche Richtung läuft, kommt man nach Österreich. Und wenn man in die richtige Richtung läuft, kommt man nach Deutschland. Oder umgekehrt, je nachdem, ne? Wie man sich die Regel gemerkt hat. Also das sind so die Hilfsmittel, die gehen, ohne dass ich tiefgründige akademische Bildung brauche. Aber jetzt zum Kompass. Ja, ein ordentlicher Marschkompass hat was. Und jetzt zeige ich Ihnen mal zwei Bilder. Und da sehen Sie, da geht der Ärger schon los. Das ist der, den ich gerade hochgehalten habe. Wer bei der Bundeswehr gedient hat, müsste jetzt schon misstrauisch werden. Und jetzt lege ich hier nochmals die App daneben und da sehen Sie das. Das ist doch großer Mist. Der Kompass hat eine ganz andere Graduierung als die App. Die App macht 360 Grad. Der Kompass, was macht der? Der Kompass macht 66 Grad. Ich werde Ihnen gerade über die Marschrichtungszahlen was anderes erzählen. Aber prägen Sie sich mal dieses Bild ein. Ne? Das ist 30 Grad Süd, 60 Grad, wären wir wieder bei Nord. Okay. So, mit meinem Kompass vertrage ich mich gut. Eigentlich kommt das ja von der Windrose. Warum soll ich mich mit Zahlen angeben? Ich kann ja auch die Himmelsrichtung ganz genau angeben. Nord, Nord, Nordost oder was weiß ich nicht. Damit funktioniert das gut. Aber letztendlich ist die Windrose ja die Grundlage für den Kompass. Und deshalb können wir uns den nochmal genauer angucken. Eigentlich heißt die Angabe der Himmelsrichtung, das ist ja nun nicht besonders korrekt, heißt eigentlich Kurswinkel. Wenn Sie die Angabe der Richtung Kurswinkel nennen, wissen Sie sofort, das kommt von der Heiligen Seefahrt. Nummer eins. Das ist aber nicht der einzige richtige Name dafür. Es gibt auch Leute, die nennen das Richtwinkel. Und wenn Sie sagen Richtwinkel, aha, das geht doch um Artillerie an dieser Stelle. Sehr habe ich mich gefreut, dass die Kollegen aus der Schweiz, jemand aus der Schweiz da? Ja, ja, doch gut. In der Schweiz heißt das Azimut, stimmt das? Ja, die Schweiz sagt Azimut dazu, das finde ich hervorragend, weil das der Begriff ist, den ich aus der Astronomie kenne. Und dass es in der Schweiz so genannt wird, habe ich gar nicht gewusst, habe ich erst bei der Vorbereitung hier erfahren. Macht mir große Freude. Eigentlich wird gemessen ab Nord im Uhrzeigersinn, so wie Sie es auf meiner App gesehen haben, von 0 bis 360 Grad. Aber aus der Geschichte der Artillerie war es üblich, das nicht in Grad zu messen, sondern man hat, um das genauer zu machen, in Strich gemessen. Und da waren 90 Grad seinerzeit 1600 Strich. Und die 1600 Strich, die machen uns jetzt den Ärger auf dem Kompass, weil nämlich dann festgelegt wurde, auf dem Kompass ist die Marschrichtungszahl dem Strich entnommen, nur um die vielen Nullen einzusparen. Gucken Sie sich's an. Machen wir aus den 1600 Strich, machen wir die Marschrichtungszahl 16. Wissen Sie, was bei meinem Kompass auf der 16 oder was bei meinem Kompass auf der 90 Grad Marke stand? Können Sie sich noch erinnern? Auf meinem Kompass stand 15. Auf meinem Kompass stand 15. Das war eine ganz geschickte Regelung. Ich denke mittlerweile eine Regelung aus der Deutschen Demokratischen Republik, weil man damit verhindern wollte, dass die Marschrichtungszahlen übereinstimmen. Das war sozusagen der Trick, um den Gegner zu verwirren. Weil ein Ostkompass, und ich hatte einen Ostkompass, den ich Ihnen gezeigt habe, weil ein Ostkompass nicht kompatibel ist mit einem Westkompass. Das heißt, wenn Sie nach einer ostdeutschen Marschrichtungszahl marschieren, kommen Sie nicht dahin, wo Sie mit einer westdeutschen Marschrichtungszahl marschieren. Und deshalb, aber vielleicht ist meine Vermutung vollkommen falsch. Also ich möchte mich dafür nicht verbürgen. Vielleicht ist das nur der humoristische Teil heute. Gucken Sie sich den nochmal an. Ich habe also nochmal das gleiche Bild hier. Und da sehen Sie wirklich 15 Grad und nicht 16 Grad oder 16 Teile für 1600 Strich, sondern der hört bei 15 auf. Ne? Also das ist ein bisschen gemein, aber deshalb eine Konsequenz, egal wo Sie das Ding herkriegen, wenn Sie ihn in die Hand nehmen, schauen Sie bitte genau drauf, wie es eingeteilt ist, sonst funktioniert es nicht mit der Orientierung. Sonst kommen Sie irgendwann mal an der falschen Stelle raus. So, ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen rechnen. Den falschen Kompass haben Sie gesehen. Wir wollen also die Geschichte beenden. Rufen Sie mir doch mal die Marschrichtungszahl für Süd zu. Ich habe mein Hörgerät nicht mit. Danke, 32, korrekt. So, und welche? Ach nee, das habe ich jetzt ja falsch aufgeschrieben. Wir haben die Marschrichtungszahl 56. Welche Himmelsrichtung würden Sie der denn zuteilen? Rufen Sie es einfach. Marschrichtungszahl 56, welche Himmelsrichtung ist das? Ja, Nordwest ist korrekt. So, damit haben wir das durch, wenn meine Folie jetzt weitergeht. Aha, und wenn Sie richtig wissen wollen, wie man so einen Pfad, so einen Kompass benutzt, ne, da gebe ich eine Marschrichtungszahl vor, peile, schaue, dass das hier Nord und Nase übereinstimmt, fragen Sie einen Pfadfinder. Denn das ist auch eine kleine Wissenschaft für sich, aber das kann man sich schnell aneignen, das funktioniert gut. Okay. Damit würde ich eigentlich den Kompass in die Ecke werfen. Ich will mit Ihnen, ich weiß, dass es eine Herausforderung ist, aber ich will mit Ihnen noch ein bisschen Mathe machen. Wir sind ja gerade auf dem 4 und da ist Daumensprung ein richtig dankbares Thema. Haben Sie alle schon mal gehört, haben Sie alle schon mal gemacht? Ich würde es gerne mal praktisch mit Ihnen durchziehen. Also wir gehen mal davon aus, wir normieren Sie alle. Sie haben ungefähr einen Augenabstand von 6 cm. Wenn Sie eine Armlänge von 70 cm haben, macht das ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 10. Das wird nicht bei jedem stimmen. Also wenn Sie es genau machen wollen, dann müssen Sie das mal prüfen und Ihren Faktor ausrechnen. Im Schnitt ist es so, dass wir damit, wenn ich so Daumen rechts und Daumen links an mir vorbeigucke, einen Winkel von 6 Grad etwa erreiche. Und jetzt kommt die Mathematik dazu, aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir machen das mal mit einer Entfernungsbestimmung. Dazu habe ich hier ein schönes Bild. Gucken Sie sich mal das Ding an. H ist mein linkes Auge, G ist mein rechtes Auge. Und da können wir hier den Strahlensatz ansetzen. Das Verhältnis der Abschnitte auf den Strahlen ist gleich dem Verhältnis der Entfernungen auf den geschnittenen Parallelen. Ne? So ungefähr war der Strahlensatz. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der dritte war, keine Ahnung. Können Sie gerne nachlesen. Dieses Verhältnis lässt sich also verwenden. Und jetzt machen wir mal eine Entfernungsbestimmung. Wenn Sie eine Entfernung bestimmen wollen, brauchen Sie erstmal in der Entfernung, die Sie interessiert, eine vernünftige, eine normierte Größe oder eine normierte Entfernung, damit Sie das machen können. So, und jetzt gucken wir mal, wir vermessen mal die Bühne. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 Meter von Lautsprechersäule zu Lautsprechersäule, denke ich mal, kommt hin. Wenn Sie in der gewünschten Entfernung, die Sie interessiert, den Auto stehen sehen, ha, können Sie, sagen wir mal, mit 4 Metern rechnen. Sehen Sie in der gewünschten Entfernung ein Einfamilienhaus, dann könnte man sagen, okay, das wird zwischen 8 und 10 Meter sein. Das sind so Maße, ich brauche in der Entfernung, die ich schätzen will, eine bekannte Strecke. Und jetzt machen Sie alle mal bitte die Geschichte mit dem Daumensprung mit. Das heißt, Sie gucken einfach mit dem linken Auge, Sie gucken mit dem rechten Auge und da sehen Sie, wie diese Geschichte hier hin und her springt. Und nun müssen Sie ungefähr abschätzen, ist das ein Daumensprung oder sind es 2 oder sind es 3, was wir hier zurücklegen. Für die vorne Sitzenden wird es ein bisschen zu nah sein. Für die hinten Sitzenden könnte es gerade so klappen. Und jetzt nehmen Sie unsere 5 Meter, die wir hier vorne haben, diese Referenzentfernung. Unser Verhältnis ist 10. Diese Entfernung mal 10 und dann mal die Anzahl Ihrer Daumensprünge, die Sie brauchen. Dabei wird jemand, der vorne sitzt, vielleicht nur einen Daumensprung brauchen, jemand, der hinten sitzt, braucht 3 oder sowas. Und damit haben Sie die Entfernung raus. Das lässt sich rumdrehen. Wenn Sie die Entfernung kennen, können Sie den Abstand zwischen diesen beiden Säulen hier bestimmen. Nur da ist es eben nicht das Zehnfache, sondern es ist 1/10. Das ist angewandter Strahlensatz. Das müssen Sie mal trainieren. Das macht dem Gelände viel mehr Spaß als hier in dem dunklen Saal. Mir fallen sowieso schon gleich die Augen zu. Ich nehme es niemand übel. Wenn ich bei solchem Licht bei einer Vorlesung sitze, fallen mir nach einer Viertelstunde automatisch die Augen zu. Und meine Frau höre ich dann schon wieder, Alter, du schnarchst. Wir nehmen das keinem übel. Okay, so, das wäre eine Variante. Damit kommen wir einigermaßen klar mit Himmelsrichtungsbestimmung. Aber es gibt doch noch die Sonne, ne? Die Sonne ist doch viel genauer. Und Sie kennen alle den Spruch, im Osten geht die Sonne auf, im Süden hält sie Mittagsschlaf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Wozu brauche ich einen Kompass? Das ist ein vollkommen falscher Satz. Jeder kennt ihn, jeder denkt, er kann ihn benutzen. Er stimmt nicht. Das ist Irrtum 1. Das stimmt nur an 2 Tagen im Jahr. Das stimmt zum Frühlingsanfang, das stimmt zum Herbstanfang. Und im Rest geht es vollkommen in die Hose. Aber fragen Sie mal, die meisten glauben, das ist eine gültige Aussage, die können wir verwenden. Es kommt noch schlimmer mit der Sonne, glauben Sie mir das. Die Sache mit dem Süden. Der Südpunkt, 12 Uhr steht die Sonne im Mittag. Manchmal sagt man sogar, die Sonne steht im Zenit. Das ist ja noch größerer Unfug. Dazu kommen wir aber später mit dem Zenit. Wenn Sie viel Zeit haben und jeden Tag 12 Uhr die Sonne fotografieren, sieht das über das Jahr verteilt so aus, wie ich das hier gemacht habe, wie ich das kopiert habe. Quelle kommt dann. Da sehen Sie 21.06., 15.04., 15.09., das muss nicht mal ganz genau sein. Und hier hinten ist sie am 22.12., jeweils 12 Uhr. Das glaubt gar keiner, wenn er es noch nie gesehen hat. Aber so bewegt sich nun mal die Erde und damit müssen wir klarkommen. Schlimmer und noch schlimmer oder vielleicht einfacher und besser wird es für uns, wenn ich Ihnen das grafisch darstelle. Das ist die Zeitgleichung. Jetzt verstehen Sie wahrscheinlich auch, warum manche Sonnenuhren so ein komisches Blatt haben. Bei Sonnenuhren sind solche Bögen drunter und da muss man dann da ablesen und dann da ablesen. Versteht sowieso kein Mensch. Aber jetzt wissen Sie wenigstens, warum es so ist. Sie sehen, es gibt hier Differenzen. Gucken Sie sich mal an. Da stimmt's, da stimmt's, da stimmt's, da stimmt's, da stimmt's. Hier haben wir eine riesige Zeitabweichung. Dort haben wir eine riesige Zeitabweichung im Februar. Und das muss man natürlich korrigieren, wenn man mit einer Sonnenuhr die genaue Zeit haben möchte, beziehungsweise wenn man mit der Sonne die Himmelsrichtung bestimmen will. Also Mittag um 12 ist nicht an jedem Tag eine wahre Aussage. Das ist also so eine Geschichte, an die man denken sollte. Wir wollen aber nicht pingeliger als der Papst sein. So super genau sind wir ja mit dem Kompass auch nicht. Aber Sie kennen die Geschichte mit der Uhr, ne? Mit der Uhr klappt's. Ich halte eine Uhr waagerecht. Wer eine Digitaluhr hat, der schmeißt die bitte weg. aber mit einer richtigen Analoguhr. Das haben immer Kinder gerne gemacht, ne? Den kleinen Zeiger auf die Sonne, ach, da oben ist die Sonne, den kleinen Zeiger auf die Sonne und die Winkelhalbierende zwischen der Sonne und 12 Uhr, das ist die Südrichtung. Dann sind sie gleich zweimal in die Falle getappt, wenn sie es wirklich so angehen. Schauen wir mal. Doppelfehler. Die Abweichung durch den Irrtum 2 wirkt hier natürlich auch. Also auch hier spielt die Zeitgleichung eine Rolle. Aber wenn Sie sagen, na gut, Viertelstunde, das sind 5,5 Grad, 7 Grad, genauer geht das bei mir auch nicht, das reicht mir aus. Dann ist in Ordnung, überhaupt kein Problem. Wenn Sie das heute machen, gehen Sie vor die Halle, gucken Sie nach. Das stimmt trotzdem nicht. Warum nicht? Ja, wir haben Sommerzeit. Das heißt, in der Sommerzeit ist es nicht mit Halbierung des Winkels zwischen 12 Uhr und Leimzeiger getan. In der Sommerzeit müssen wir zwischen 1 Uhr und dem kleinen Zeiger den Winkel halbieren. Und zusätzlich müssen wir natürlich nochmal gucken, wie viele Minuten haben wir denn Abweichung zwischen Ortszeit und Sonnenzeit. Ja, das müsste man auch noch gucken. Das kann man sicherlich vernachlässigen. Aber das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Wir machen es uns oft zu einfach. Wenn wir es Kindern erklären, stimmt es oft nicht. Und solche Dinge setzen sich fest und bleiben dann bis in mein hohes Alter erhalten. Okay, so. Also, ne? Sommerzeit, Winkel zwischen kleinem Zeiger und 1 Uhr halbieren und schon ist alles in Sack und Tüten. So, wie machen wir das nun in der Nacht? Ich will Sie erstmal hier ein bisschen auf Nacht trimmen. Mal sehen, ob ich das hier finde. Ich sehe hier gar nichts. Es ist ja wirklich finster wie in der Nacht. Aha, gucken Sie einfach mal zu. Es läuft nicht. Es läuft nicht, wir lassen es weg. Eigentlich sollten jetzt hier die Sterne an Ihnen vorbeiziehen, die Milchstraße. Wir müssen ein bisschen Zeit sparen. Am Himmel und in der Nacht geht es ohne Koordinaten ganz schlecht. Es ist einfach schwierig und deshalb stülpen wir mal eine Käseglocke über uns hinweg und legen uns auf dieser Käseglocke ein Koordinatensystem an. Links habe ich es schön gemacht, ein schönes Bild, was ich da kopiert habe. Rechts ist das Abstraktum dazu. Aber es geht um Folgendes, ich will etwas tun, wenn Sie sagen, es war ein scheiß Vortrag, den er gehalten hat, aber fürs Kreuzworträtsel habe ich wenigstens etwas gelernt. Ich habe gelernt, was Nadir ist. Das ist nämlich der Gegenpol zum Zenit, den finden die meisten im Kreuzworträtsel nicht. Aber Sie haben es jetzt gehört, beim nächsten Kreuzworträtsel sind Sie erfolgreich. Also, unser normaler Horizont, natürlicher Horizont mit den Himmelsrichtungen, die wir gerade hatten. Sie haben den Meridian, also den Mittagskreis, der Punkt senkrecht über dem Beobachter, so ist es definiert. Punkt senkrecht über dem Beobachter ist Zenit und der Punkt senkrecht unter dem Beobachter, den wir nie sehen, das ist Nadir. Das ist das, wonach im Kreuzworträtsel manchmal heimtückischerweise gefragt wird, weil die Kreuzworträtselmacher wissen, dass es keiner hat. Okay, so, das setzen wir jetzt um auf die richtige Himmelskugel. Gedacht, beliebig groß, gibt noch ein paar Definitionen dazu, die schenken wir uns. Und auf dieser Himmelskugel richten wir jetzt das erste Koordinatensystem ein. Ah, da steht es nochmal. So, das ist das sogenannte Horizontsystem. Und jetzt geht der Ärger schon los. Gucken Sie sich mal an, unsere Marschrichtungszahlen, alles was wir gemacht haben, begann im Norden. Die Astronomen fangen schon immer im Süden an. Deshalb geht der Ärger los. Alles, was ich jetzt über Marschrichtungszahlen erzählt hatte, schmeißen wir weg. Wir gucken uns das hier an. Wir stehen in der Mitte, schauen zum Südpunkt und dort kommt die erste Koordinate. Das ist der Winkelabstand zwischen dem Südpunkt und dem Fußpunkt des Sterns. Gucken Sie mal, hier ist der Stern, da ist der Fußpunkt. Zack, dieser Winkelabstand heißt Azimut. Und der Winkel, den ich das Fernrohr nach oben drehen muss, das ist die Elevation oder auch die Höhe. Und dazu habe ich dieses Rohr hier mitgebracht. Ich will Ihnen wenigstens einigermaßen das auch gegenständlich machen. Wir haben also die erste Möglichkeit, Azimut einzustellen. Wir müssen natürlich aufpassen. Wir müssen es in die richtige Richtung drehen. Wo ist denn jetzt hier Süden in dieser Halle? Da ist Süd? Okay, danke. So, da ist Süd. Fangen wir an. Wenn ich also jetzt hier mit dem Fernrohr einen Vollkreis fahre, fange ich an bei Azimut 0 Grad, 90 Grad, 180 Grad, da bin ich im Norden, 270 und 360 Grad gibt es eigentlich nicht, denn da bin ich wieder im Süden bei 0 Grad. Das wäre die erste Koordinate. Und dann muss ich noch sagen, ja, da sehe ich ja keinen Stern, da gucke ich ja immer zum Horizont, wenn ich das so mache. Ich muss ja noch sagen, in welcher Höhe oder elegant, in welcher Elevation ist denn der Stern zu sehen? Sagen wir, schätzen wir mal, ich habe ja eine Einteilung dran, schätzen wir mal 45 Grad Höhe oder Elevation. Ungefähr. Das wäre jetzt ein Stern, der im Süden steht, eine Höhe von 45 Grad hat. Und damit habe ich die ersten beiden richtigen, ordentlichen Koordinaten bestimmt. Und wenn ich keinen Fehler gemacht habe, sehe ich dann auch das, was ich sehen will. Sonst finde ich das im Himmel nie. Sie wissen ja, wie das in der Nacht ist. So, gucken wir uns die Koordinaten mal ganz schnell an. Also Azimut von 0 bis 360 Grad, Elevation oder Höhe von 0 bis 90 Grad. Das ist ein schönes Koordinatensystem. Ich kann ja die Bezugspunkte und Anfangspunkte ganz leicht bestimmen. Ich brauche eine Wasserwaage und einen Kompass und bin fertig. Lässt sich hervorragend einrichten. Ein geniales System, deshalb auch natürliches oder einfaches System. Aber dieses System hat einen Nachteil. Sie wissen alle, dass sich die Sterne scheinbar bewegen, weil sich die Erde dreht. Und damit haben wir ein Problem. Diese Koordinaten sind von der Zeit abhängig. Das heißt, je nachdem, wann ich gucke, hat ein ganz bestimmter Stern jedes Mal eine andere Koordinate. Da kriegt man doch einen Klaps. Um das zu lösen, gibt es drehbare Sternkarten. Die habe ich nicht fotografiert, aber vielleicht erinnern Sie sich noch aus Ihrer Schulzeit. Aber die kann ich wegschmeißen. Die ist von mir zu Hause. Wir sind hier 5 Grad weiter im Süden. Hier stimmt das schon lange nicht mehr, was hier drauf steht. Und wenn man auf der Südhalbkugel ist, dann muss man sich ein ganz neues Exemplar kaufen, wenn Sie nachher Zeit haben. Wir wollen ja pünktlich aufhören. Ich habe mal eine aus Südafrika mitgebracht. Wenn Sie nach Südafrika fahren, brauchen Sie eine ganz andere Karte. Hängt unter anderem auch damit zusammen, dass Sie dort ganz andere Sternbilder sehen. Aber alles, was Sie hier kaufen, können Sie dort unten wegschmeißen. Es reicht schon, nach Italien zu gehen und die ganzen Koordinaten, die wir von unserer Sternkarte hier ablesen, sind nicht mehr zutreffend. Das ist natürlich Asche. Also so ein Koordinatensystem ist Mist. Es ist trotzdem schön, wenn man das Fernrohr damit gut einstellen kann. Aber wir lösen das. Noch ein Koordinatensystem. Also der hat einen Klaps, der quält uns heute in der letzten Stunde. Wieder Himmelskugel. Jetzt habe ich die Himmelskugel so groß gemacht, dass die ganze Erde in die Mitte passt. Und Sie wissen doch, unsere schöne Erde hat doch schon ein Koordinatensystem. Und jetzt pusten wir die Erde auf, oder ihr Koordinatensystem, so lange, bis sich das Koordinatensystem auf diese Himmelskugel überträgt. Und dann kriegen wir vollkommen neue Punkte auf dieser Himmelskugel. Da sehen Sie, das ist die Erdachse. Da oben ist der Himmelsnordpol. Das ist da, wo die verlängerte Erdachse die gedachte Himmelskugel durchstößt. Logischerweise gibt es einen Himmelssüdpol. Und da, wo die Projektion des Äquators, das ist ja der Äquator der Erde, da, wo die Äquatorprojektion auf die Himmelskugel stößt, das ist der sogenannte Himmelsäquator. Wir haben voreilige Menschen hier schon Koordinaten und Punkte eingezeichnet, auf die will ich mal verzichten. Wir gucken uns einfach nur die Festlegung dieser Koordinaten an. Mit so einer Karte, die ist zeitunabhängig, die ist ortsunabhängig, damit können Sie Sternkarten herstellen. Damit können Sie den gesamten Sternhimmel abbilden und diese Werte ändern sich auch nicht. Aber Sie merken jetzt schon, wenn ich Ihnen das vorstelle, dass diese Koordinaten sperrig sind. Die erste Koordinate ist die Rektaszension. Das ist in dem Falle keine Schweinerei. Ne? Die Rektaszension, das ist der Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Wenn Sie genau hingucken, dieses Zeichen hier, das King Gamma, das ist das Witterchen, weil das zum Sternbild Witter gehört, das ist der Witterpunkt. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, den Punkt findet kein Schwein am Himmel. Den findet man nicht. Ne? Also auch ein geübter Astronom kann Ihnen den nicht sofort zeigen. Das ist schwierig. Winkelabstand vom Frühlingspunkt und jetzt auch noch andersrum, wenn Sie gucken. Das ist die Rektaszension. Und dann kann ich natürlich meinen Stern oberhalb des Himmelsäquators sehen. Dann kriegt er eine positive Deklination. Ich kann aber auch einen Stern nehmen, der unterhalb des Himmelsäquators steht. Ich muss ja nicht bis Australien runter gucken. Auch hier habe ich ein Problem. Und der kriegt dann von 0 bis minus 90 Grad. Und damit kann ich den gesamten Himmel auf einer Karte abbilden. Ich muss das natürlich noch ein bisschen verzerren, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Damit bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Gucken wir uns mal schnell noch die beiden Koordinaten an. Also die Rektaszension, und jetzt setzen die Astronomen noch einen drauf. Die sagen nicht mehr 0 bis 360 Grad, sondern die sagen dann schlicht und ergreifend von 0 bis 24 Stunden. Ja, damit wir noch was zu tun haben, damit wir noch die Winkel umrechnen können, 24 Stunden gleich 360 Grad, 12 Stunden 180 Grad, pipapo. Das ist aber für Astronomen tägliches Handwerk. Die Deklination geht von minus 90 Grad bis plus 90 Grad, hatte ich schon gesagt. 90 Grad, logischerweise der Himmelsnordpol. Der Himmelsnordpol ist nicht identisch mit dem Zenit. Zenit ist der Punkt senkrecht über uns. Himmelsnordpol ist der Punkt, wo die verlängerte Erdachse die Himmelskugel durchstößt. Und deshalb ist der Ausspruch jetzt bei diesem Wetter. Also ich bin seit Montag hier am Bodensee. Ich muss Ihnen sagen, jeden Tag 30 Grad und mehr. Und die Sonne ballert vom Zenit. So ein Unfug. Das geht bei uns gar nicht. Die Sonne kommt nie senkrecht über mich. Ich muss weiter nach Süden gehen. Aber jeder sagt, mittags steht die Sonne im Zenit. Das ist nicht okay. Aber unsere Sprache ist so nachlässig. Wahrscheinlich, weil wir irgendwann mal diesen Irrtümern aufgesessen sind. So, und jetzt machen wir es in der Nacht. Irrtum 3. Der Polarstern ist der hellste Stern. Ich finde den Polarstern, das ist der hellste Stern. Der hellste Stern ist bei uns der Sirius. Den sehen Sie aber jetzt nicht, den sehen Sie nur im Winter. Na, der ist ziemlich knapp über dem Horizont, links vom Orion. Aber Dorothee kann den Satz richtig machen. Es ist der hellste Stern vom Kleinwagen. Es ist der hellste Stern vom Kleinwagen. Der Satz stimmt, aber den meint ja keiner. Die meisten Leute denken, der Polarstern muss der hellste Stern sein. Ist nicht so. Also er ist ganz unauffällig. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe ja schon die Aufzeichnungshilfe. Den großen Wagen finden alle. Also da bin ich überzeugt, wenn Sterne am Himmel sind, wenn der große Wagen dabei ist, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dann finden Sie den großen Wagen. Und dann müssen Sie die hintersten beiden hellen Sterne nehmen. Das ist, ich sage, wenn das ein Kasten ist, ein Wagen, die Deichsel hier vorne und der Wagenkasten. Wenn Sie das hintere Stück verlängern, dann landen Sie beim Polarstern. Das ist der vordere Deichselstern des kleinen Wagens. Ich sage lieber Wagen, man könnte auch Bär oder Bären dazu sagen, aber ich denke, mit Wagen ist es anschaulicher, auch wenn wir da ein paar Sterne von dem Sternbild weglassen. So, hier habe ich es nochmal abstrakt, damit Sie das nochmal schön sehen. Der kleine Bär, der große Bär geht eigentlich noch hier hinten viel weiter. Deshalb ist die Bezeichnung mit dem Wagen besser, denke ich. In anderen Kulturkreisen heißt der Kasseroll. Also Sie sehen, das ist eine Pfanne, ne? Der Griff vorne. Aber wenn wir uns bei Wagen festhalten und sagen, der Deichselstern vom kleinsten ist der Polarstern, was machen wir dem mit? Wir haben noch 9 Minuten. Wenn wir von dem Polarstern, wenn wir den gefunden haben, senkrecht nach unten gehen, dann kommen wir zum Nordpunkt des Horizontes. Und dort können wir wieder unser Koordinatensystem anlegen, dort können wir unseren Kompass ausrichten, dort können wir das Fernrohr ausrichten. Und zufälligerweise ist es im Augenblick so, im Augenblick meine ich jetzt, sagen wir mal, plus minus 500 Jahre, dass der genau an der Stelle steht, wo diese verlängerte Erdachse durch die Himmelskugel stößt. Das heißt, das ist der Punkt, den Sie finden am Himmel. Und jetzt können Sie Folgendes machen. Wenn Sie geschickt sind, nehmen Sie Ihr Teleskop und sagen, diese blöde äquatoriale Montierung ist der ganz große Asche. Ich drehe das rum, ich stelle an meinem Teleskop, die, seht ihr, ob mir das jetzt gelingt, mit dem Mikrofon in der Hand. Ich kipp das um. Ich stelle das so ein, dass die Geschichte Richtung, Moment, so rum, er quietscht ein bisschen, dass die Achse des Teleskops zum Himmelsnordpol zeigt. So. Ich stürze ab. So ungefähr, ne? Ja, jetzt könnte es hinkommen. Und das Dumme an der Geschichte ist, hier muss ich das auf 46 Grad stellen oder sowas. Weil wir schon im Süden der Republik sind. Bei mir zu Hause muss ich das auf 52 Grad stellen, denn das entspricht der geografischen Breite. Und wenn ich jetzt einen Stern beobachten will, ist das Geschäft viel einfacher, wenn ich den... jetzt kippt meine Achse wieder weg. So, denn jetzt haben wir hier nicht mehr das Horizontsystem. Wenn ich jetzt hier drehe, dann folge ich dem Stern auf seiner Bahn. Moment, falsches Rädchen. So, sehen Sie das? Da macht das Fernrohr die Bahn mit, die der Stern am Himmel zu machen scheint. Weil ich jetzt orientiert bin an der Himmelsachse. Und damit kann ich mit dem Fernrohr dem Stern folgen, indem ich nur eine Koordinate verdrehen muss. Wenn Sie das horizontal montiert haben, wenn Sie mal mit dem astronomischen Fernrohr gearbeitet haben, wissen Sie das, es geht wahnsinnig schnell, dann ist der Stern raus aus dem Gesichtsfeld. Und dann müssen Sie beide Koordinaten nachstellen, um ihn nicht zu verlieren. Wenn ich den einmal habe, brauche ich bei Montierung Richtung Himmelsnordpol brauche ich immer nur eine Koordinate nachzustehen. Da kann ich den ganz bequem hinterher drehen. Okay, Blick auf die Uhr. Wie sieht's aus? Wir haben noch 6 Minuten. Das schaffen wir. Wir sind auf der Endzielgerade. So, also das war die Geschichte in der Nacht. Senkrecht vom Polarstern zum Horizont ist die Nordrichtung. Das habe ich alles schon erzählt. Ich habe viel zu viel geschwätzt hier. So, bei mir zu Hause. Und jetzt gucken wir mal dieses schöne Bild an, was hier kommt. Es ist doof, es ist Text drunter. Aber Sie können mir jetzt sagen, ich habe mein Fotoapparat gestern auf die Wiese gelegt am Bodensee, habe eine Stunde lang, na, vielleicht auch 3 Stunden lang belichtet und habe dieses schöne Bild rausgekriegt. Warum ist das eine Lüge? Lesen Sie den Text nicht. Das ist falsch. Lauter bitte. Ja, okay. Ja, mehr als eine Stunde. Lange. Ganze Nacht. Gucken Sie mal genau in die Mitte. Dort ist kein Stern. Wenn ich das bei uns gemacht hätte, hätten wir dort in der Mitte den Polarstern gehabt. Das ist der südliche Himmel. Das steht doch hier unten drunter. Ne? Es ist der südliche Himmel. Und dort gibt es keinen Stern an dieser Stelle. Also es gibt keinen Stern am Himmelssüdpol. Und wir haben auch nur Glück, weil im Augenblick steht gerade bei uns der Polarstern an dieser Stelle und hilft uns, dass wir uns nicht verlaufen. Wenn wir die gleiche Sache in 1000 Jahren machen, ist dort was ganz anderes. Das hängt mit der Bewegung der Erdachse zusammen, die ganz langsam rotiert und die irgendwann mal auf ein ganz anderes Sternbild und auf einen ganz anderen Stern zeigen wird. Das ist das Problem. Aber im Augenblick haben wir die komfortable Lage und alle Sterne, die einen solchen Kreis abbilden, die gehen ja nie unter. Ne? Das sind die sogenannten zirkumpolaren Sterne. Und da ich dieses Bild so schön finde und es ist 5 Minuten vor um, wünsche ich Ihnen, dass Sie sich nicht verlaufen. Ich danke Ihnen. Sollte es noch Fragen geben, haben wir noch 2 Minuten Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass Sie keine Fragen mehr haben. So tiefschürfend war mein Vortrag nicht. Sollte es doch noch etwas geben, ich bin am ATIS-Stand. Sie können mich dort gerne persönlich fragen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende am Bodensee.